Unser Predigtext steht Jakobus 4, Vers 6. Nur ein Vers. Wir haben in dieser Predigtreihe Faustpfänder des Glaubens immer nur ein Wort aus der Bibel. Und dieses eine Wort soll uns dann ganz groß werden als Punkt für unseren Glauben. Er, also Gott, gibt aber umso reichlicher Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Herr, hilf uns zum Verstehen. Amen. Ich habe die Predigt heute überschrieben, es kann alles gut werden. Das müssen jetzt die hören, die heute Morgen so ein Kloß im Hals haben. Die sagen, ich bin traurig, ich habe große Nöte, ich bin beschwert. Es kann alles gut werden. Das müssen jetzt die hören, die den Kopf hängen lassen. Es kann alles gut werden. Das müssen die Traurigen hören, die, die leiden, die, die Probleme haben und sie nicht bewältigen. Es kann alles gut werden. Das sollen die wissen, die keine Hoffnung mehr haben. Die sagen, was verkorkst ist, ist verkorkst. Da ist nichts zu machen. Doch, es kann alles gut werden. Denn dieses Wort, dieses Losungswort unserer Predigt, das ist nicht ein Spruch, den uns irgendein leichtfertiger Tröster zuruft. Das ist das Wort unseres Gottes, das uns so vielfältig in der Bibel begegnet, der immer wieder die Müden und Verzagten ruft, weil Gott in unserem Leben etwas Neues, etwas Großes machen will. Darum kann alles gut werden. Und da will ich jetzt drei Dinge Ihnen zeigen. Zuerst, wir müssen uns mit unseren Traurigkeiten auseinandersetzen. Die Traurigkeiten, die treffen jeden Menschen meist wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Man lebt fröhlich dahin und denkt nichts Böses und dann urplötzlich. Dann kommen diese Nackenschläge, die einen zusammenstauchen. Dann auf einmal ist man in großer Sorge. Auf einmal wird man die Angst nicht mehr los. Was ist da? Ob das gesundheitliche Nöte sind? Da kann man nachts nicht mehr schlafen. Die Gedanken kriegt man nicht mehr weg. Ob das Sorge um liebe Menschen ist? Ob das Sorge um Beruf und Arbeitsplatz ist? Ob das Sorge um die Zukunft ist? Urplötzlich kommt das und dann sitzt das bei uns. Die Traurigkeit. Das wissen jetzt die, die etwa in die Trauer geführt wurden und die sagen, du kannst reden, was du willst, mich machst du nicht mehr fröhlich. Mich hat es getroffen. Und jetzt müssen die zu Worte kommen, die jetzt nicht unter uns sein können, sondern die schwer krank liegen. Und die vielen, die dann verzweifelt sind, die mit den Depressionen und die Müden, wenn uns die Traurigkeiten treffen, wir müssen uns heute Morgen damit auseinandersetzen, dann ist das wie eine Sackgasse. Wir werden hineingeführt, wir wollen hindurchgehen und wir merken, da ist kein Durchgang. Der Durchgang ist zu, ich komme nicht hindurch, wir wissen nicht mehr, wo wir weitergehen sollen. Ich muss Ihnen heute Morgen zu diesen Traurigkeiten zuerst einmal sagen, Gott lässt diese Traurigkeiten in Ihrem Leben geschehen, ganz bewusst. Ich denke oft, wenn so etwas bei mir geschieht, ich muss das von mir abschütteln, wie man Regentropfen vom Regenmantel abschüttelt. Die müssen weg. Ich will los sein, dieses Zeug, das mich so behindert. Aber wenn Gott das macht, das ist ein ganz fremder Gedanke für uns. Wie kann denn Gott der Liebe, uns Traurigkeiten zuführen im Leben? Das geht doch nicht. Er muss uns doch die Traurigkeiten wegräumen. Wissen Sie, da steht in der Bibel eine Geschichte von einem Mann, den Sie gut kennen, namens Hiob. Ein Mann, der ein treues Leben führte und Gott sehr ergeben war, der Gottes Gebote befolgte und ein Mensch war, der nur das Beste für Gott wollte. Und Gott führt ihn in Traurigkeiten. Da kann man sich empören und das wird erzählt, das ist so. Ja, wollen Sie Gott richten? Hören Sie es, Gott führt in Traurigkeiten. Schlimmes Unglück, die Kinder kommen um, die Häuser brennen nieder, die er zu eigen hatte, war ein reicher, wohlhabender Mann. Und schließlich wird er selbst noch in schwere Schmerzen und Leiden hineingeführt. Und dann sagt der Hiob im Kapitel 19, Vers 8, eine ganz wichtige Erkenntnis. Die sollten wir einmal hören für uns und damit leben. Hiob 19, Vers 8 bis 10. Er hat meinen Weg vermauert. Gott hat mich in die Sackgasse geführt, dass ich nicht hinüber kann. Er hat Finsternis auf meinen Steig gelegt. Er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt genommen. Er hat mich zerbrochen um und um. Das verstehe ich gar nicht. Dass Gott mich zerbrechen kann. Sie können es sich jetzt einfach machen und können Gott fluchen und Gott lästern, aber damit sind Sie die Sache nicht los. Das bleibt ja, weil Gott sie in seiner Gewalt hat. Ich muss es erklären, was hier geschieht. Unser Bild eines glücklichen Menschen ist der Self-Made-Man. Typisch neuschwäbisch, ein Mensch, der sein Leben selbst in die Hand nimmt. Wenn Sie so einen jungen Unternehmer sehen, unserer Tage, der einen guten Wagen fährt, sein Haus hat, glückliche Familie, liebe Frau und gebildet ist, dann sagen Sie, das ist ein Mann, der hat sein Glück gemacht. Er hat es getan mit eigener Kraft. Und dann bewundern wir ihn, das ist ein Kerl, der hat was fertiggebracht. Und alle unsere Träume laufen eigentlich um diesen Self-Made-Man, um diesen Mann, der sein Leben selber macht. Aber es gibt ein Bild des Self-Made-Man, dieses Menschen, der sein Schicksal selber in die Hand nimmt, der sein Leben gestalten will ohne Gott. Und das ist in unserem Jahrhundert mit drin. Ach, was brauche ich das? Dann legt er das ab. Mein Glauben, mein Kinderglauben, wie alten Eierschalen, die brauche ich nicht mehr. Und jetzt lebe ich selber. Schließlich kann ich auf eigenen Füßen stehen. Ich brauche sicher noch ein bisschen Gott für die Notzeiten meines Lebens. Und ein Mensch wird sicher. Jetzt prüfen Sie sich. Ist das nicht die Kennzeichnung Ihres Lebens? Ich werde sicher. Ich will mein Leben selber meistern. Ich kann das ganz gut. Und dann, das ist ja das schon einem jungen Menschen zu eigen, kaum ist er konfirmiert, ich kann jetzt selber mit zurechtkommen mit meinem Leben, ich brauche keinen Gott, ich brauche keine Hilfe mehr, ach, das werfe ich alles von mir weg. Und dann setzt Gott mit einer Kur bei uns an und er zerbricht uns. Ich weiß nicht, ob Sie das heute Morgen begreifen können, was Gott da tut. Gott will uns helfen, dass wir wissen, wie die Sachen wirklich stehen. Er will uns zeigen, wie wir eigentlich ja gar nicht stark sind. Und dann stoßen wir fortwährend an die Grenzen unserer Macht. Eigentlich müsste heute eine Offenheit für Gott sein, denn die meisten Menschen, die wir als die erfolgreichen, glücklichen Geschäftsleute unserer Tage bewundern, die haben in ihrem Herzen eine tiefe Leere, die sind enttäuscht. Wie oft kann man von Menschen hören, ich weiß nicht, wofür ich lebe. Die fragen, was ist das Ziel meines Lebens? Da hat Gott schon zerbrochen. Die sagen, ach, die vielen Güter eigentlich, das kann ja das Letzte auch nicht sein. Wir haben alles, was man braucht, weithin, was das Herz begehrt. Aber das Letzte, Suchen und Fragen ist nicht da. Und dann muss nur noch ein Schlag kommen. Ob das Not ist in der Familie, ob das Enttäuschung im Beruf ist. Wie viele Menschen werfen ihr Leben einfach weg und sagen, ich habe nichts mehr in diesem Leben. Sie sind zerbrochen, sie sind leer, sie sind schwach geworden. Und dann fragen wir, was ist jetzt los? Wir sollten das einmal wach erkennen und auch im Gespräch mit unseren Zeitgenossen offen bereden. Gott führt uns in diese Krisen hinein. Er zerbricht uns und er will uns auf den Grund führen, damit wir einmal Bilanz machen und fragen, was ist mein Leben wert, was bin ich? Da steht in unserem Textwort das drin, über das habe ich eigentlich dauernd gesprochen. Ich wollte es nur in den Mund nehmen, damit Sie es nicht in den falschen Hals kriegen. Gott widersteht den Hochmütigen. Sie sagen, ich bin doch gar nicht hochmütig. Und das hat bei uns so einen Klang bekommen im Laufe der Zeit, als ob das so eine besondere, frevelhafte Sache wäre, sich so ein besonderes, freches, ja fast ein übermütiges Reden herausnehmen. Nein, da meint ja Gott gerade dieses selbstsichere Auftreten des Menschen ohne Gott. Das Starksein ohne den, der uns geschaffen hat. Was sind wir Menschen, wenn man uns ein paar Jahre hinausträgt? Ins Grab, im Friedhof, was sind wir denn mit unserem schwankenden Charakter, mit unserer schwachen Psyche? Gott widersteht den Hochmütigen, den Hochfahrenden, den Selbstsicheren, den Self-Made-Men. Gott widersteht denen. Und eigentlich ist das so freundlich von ihm, dass er mit den sicheren, ja mit unsicheren Leuten immer wieder redet. Dass er uns zerbrechen lässt in unserer hochfahrenden Art, in unserer selbstsicheren Art. Und dann zerplatzen die Illusionen und dann stehen wir vor den Scherbenhaufen und fragen, was ist mein Leben? Gott widersteht den Hochmütigen, den Hochfahrenden. Und in der Bibel kommt ein anderes Wort, er demütigt. Das Wort demütigen, das hat bei uns auch einen falschen Klang bekommen. Ich würde hier viel lieber sagen, und er macht schwach. Er führt Leute an die Grenzen ihrer Kraft. Und wenn Sie heute Morgen hergekommen sind und sagen, ich bin am Ende, sage ich, wunderbar, dann können Sie die Botschaft hören, um die es heute Morgen geht. Das Zweite, Gott will nämlich nicht zerschlagen. Wenn Gott uns zerschlagen wollte, dann könnte er das leicht tun. Völlig zerschlagen. Wenn er uns austilgen wollte, das könnte er. Aber Gott hat uns nicht ganz zerschlagen. Er bietet uns überall die Umkehr an. Und darum gibt es in der Bibel eine Beobachtung, die oft niedergeschrieben ist. Wenn du mich schwach machst, dann machst du mich eigentlich stark. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Wenn du mich in die Krisen hineinführst, dann holst du mich ganz weit wieder auf die Höhe heraus. Und eigentlich sind die großen Sternstunden meines Lebens die traurigen Stunden, wo ich an meiner Kraft zerbreche. Ich wollte, dass unsere jungen Leute dieses schwierige Kapitel des Glaubens begreifen, dass es bei Gott nicht so geht, dass man immer größer und immer herrlicher wird, sondern dass Gott uns von Niederlage zu Niederlage führt. Es gibt heute unter Christen eine merkwürdige Art. Da wollen Christen immer größer sein, immer voller von Erkenntnis, immer heiliger Gott dienen, mit ihrem Lebenswandel immer vollkommener. Das ist schön, wenn sie das wollen. Ich darf es Ihnen aber ganz offen sagen, wie es geht. Je frömmer sie was werden wollen, je heiliger sie werden wollen, umso mehr erkennen sie ihre eigene Ohnmacht. Umso mehr erkennen sie, wie sie in den Ketten der Sünde gebunden sind. Umso mehr leiden sie an ihrer Gottlosigkeit, auch als Christ. Und jetzt lassen Sie sich bitte nicht verführen und von denen da verkoksen, die sagen, sie werden da immer auf größere Höhen geführt. Die größten Höhen, auf die sie geführt werden können, ist, wenn sie in ihrer Schwäche auf Jesus blicken können. Da ist Jesus, der sie aus dem Dreck herausholt und der sie annimmt, der die Schuld ihres Lebens durchstreicht, der sagt, du gehörst mir. Hören Sie heute dieses Wort, das gilt auch Ihnen. Er will, dass Sie ihm gehören, mit Haut und Haar. Und er hat Sie lieb mit Ihren ganzen Schwächen. Und er weiß doch, dass an Ihrem Leben nichts dran ist. Das brauchen Sie ihm nicht erzählen. Er ist gekommen als Retter der Sünder. Und in diese Kette von Sündern dürfen Sie sich einreihen. Und da dürfen Sie Ihr ganzes Leben einfach vor ihm hinlegen und sagen, Herr, ich komme, aber kommen Sie jetzt doch. Das ist unser Christenleben. Und solange ich in dieser Welt bin, komme ich auf keine höhere Stufe, höher kann ich nie kommen, als bis an diesen Punkt, wo Gott mich fortwährend meiner Schwäche bewusst werden lässt. Das ist ja nicht mehr entmutigend für mich, sondern das ist groß, dieser Augenblick, wo ich neu höre, was er mir schenkt. Und da kann ich meine Loblieder singen, da kann ich mich freuen, ich habe ja dich, Herr. Du bist ja bei mir, was soll mir denn geschehen können? Ich habe dich. Der Mann, der dieses Wort niedergeschrieben hat in einem seiner Lieder, das war ja David, wenn du mich demütigst, machst du mich groß, im Psalm 40. Und dieser David war schon als junger Mann einst dem großen Goliath gegenübergetreten. Der Goliath, da kam her, der hatte auch was vorzuweisen. Ich wäre gern so ein Goliath. Da würde ich wenigstens was leisten in meinem Beruf und da wäre man dieser weltengemachte Mann. Wären Sie auch mal gern so ein Goliath, so 2,60 Meter und so Muskelkraft und so ein Mundwerk, damit die anderen mal still sind. Und dann tritt der David diesem Lästerer gegenüber. Und er spottet und flucht Gottes, er ist so sicher in seiner Kraft. Und David sagt, ich habe nichts zu bringen, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und das macht ihn so stark, dass er diesen lästernden Goliath überwinden kann. Viel, viel später, als David der Ehre teilhaftig wird, dass er die Tochter des Königs heiraten soll, da sagt er ganz still, ach, wer bin ich denn? Ich bin nur ein armer und geringer Mann. Gott erhalte in uns Diese Demut, nicht jene geheuchelte Demut, wissen Sie, das gibt diese beleidigte Leberwurst, die immer was hören will, wie gut sie sind, sondern dieses echte Wissen, was bin ich eigentlich vor Gott? Aber ich habe seine Zusagen, ich darf mich an ihn klammern. Und dann merken wir, die Leute, mit denen Gott arbeiten konnte, waren immer solche Leute, die sich ihrer Schwäche bewusst waren. Das Schlimmste, was geschehen kann, wäre Einbildung. Der Gideon, der Befreier seines Volkes damals, sagte, als Gott ihn rief, wer bin ich? Meine Familie ist unbedeutend und ich selbst habe ja in meinem Leben nichts vorzuweisen. Keine Ausbildung, kein Abitur, keine Befähigung, keine Menschen, die für ihn einstehen. Er hat nur das nackte Glauben an Gottes Wort. Darauf steht das Schwache, die es Gott zutrauen. Wir denken an die Maria, die diesen Lobgesang gesungen hat, den wir am Eingang unseres Gottesdienstes gehört haben. Ich weiß, wie das bei Gott ist. Er kann die Starken vom Throne herunterfegen, aber die Niedrigen, die macht er brauchbar und wichtig. Und ich will nur solch einer sein, der Gottes Macht traut und ihm folgt. Kennen Sie Falschmünzerei? Das ist ein übles Werk, wenn da einer 500 Markscheine drucken lässt oder falsche 100-Dollar-Noten und in Umlauf bringt. Die sind nicht echt, die sind nicht gedeckt, die dürfen nicht verbreitet werden. Aber solch eine Falschmünzerei gibt es regelmäßig bei den frommen Leuten. Bei den frommen Leuten, das hören Sie auf Schritt und Tritt, da wird dauernd gemacht, als ob die Frömmigkeit, heute sagt man oft für Frömmigkeit Geisteswerk, das ist nochmal falsch. Dass dieses eigene Tun und Frommsein und dieses Heiligsein doch schon ein ganz wunderbares Stück wäre. Ach, wenn wir doch augenblicklich uns erkennen würden, wer sind wir hier vor Gott? Wir sind ganz notvolle Leute und es ging für jeden von uns nicht anders, als dass Jesus sein Leben für uns opfert. Wir sind ganz untreue Leute, aber wir sind solche, die von ihm angenommen werden und die ihm gehören. Und er will seine Hand auf uns legen und will uns rausreißen aus diesem alten Leben. Er ist mächtig. Und ich darf es nochmal sagen, was ich im letzten Sonntag betont habe. Wenn Sie wissen wollen, was der Heilige Geist tut, ich wünsche Ihnen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht Ihnen immer nur Jesus groß. Er zeigt Ihnen in der Depression und in der Traurigkeit, Jesus, mein Heiland, starb für mich. Und Sie verstehen das Wort, das der Paulus niedergeschrieben hat, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade, die Zuwendung Jesu noch viel mächtiger geworden. Und das gilt im Leben der Geringen und der Armen und der Elenden. Es kann alles gut werden. Gott will mich nicht zerschlagen, sondern Gott will mich frei machen von Illusionen. Verstehen Sie, warum Gott uns zerbrechen muss? Wir hätten das Evangelium nie verstanden, wenn er uns nicht zerbricht. Und es gibt viele Leute, die suchen einen Zugang zum Glauben, indem sie sich Gott nähern als die hohen Intellektuellen mit ihrer Weisheit und Güte, mit dem großen Schatz ihrer Lebenswerke, und sie erkennen Gott nicht. Weil Gott sich nur erkennen lässt, da, wo wir die Gescheiterten sind vor ihm und da, wo er uns annehmen kann. Einfach aus Gnade, einfach aus Gnade. Drittens. Nun gibt er uns ein Pfand in die Hand. Wir sprachen von der Traurigkeit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wir sprachen von dem, dass Gott uns nicht zerschlagen will. Und nun gibt er uns ein Pfand in die Hand. Unsere Reihe heißt Faustpfänder des Glaubens. Sie dürfen nicht da stehen bleiben und sagen, ach, ich bin so arm. Ach, ich bin eben so viel in so großer Not. In diesen Augenblicken wird uns Jesus ganz groß und er gibt uns Faustpfänder in die Hand. In der allgemeinen Unsicherheit unserer Tage, wo die erfolgreichen Geschäftsleute unserer Tage unsicher werden, das ist die Unsicherheit, die umgeht, da gibt es eine Lebenssicherheit, die man heute schon haben kann, wo man sicher steht und fröhlich seines Lebens lebt, mitten in diesem Zerbrechen des Glaubens. Jetzt wollte ich wieder von denen reden. Von denen unter uns, und Sie kennen sie doch, die liegen in Krankenbetten. Und eigentlich, wenn wir sie besuchen, da wissen wir gar nicht, was wir sagen sollen. Wir denken, ich bin ja gesund, was soll ich denn da trösten? Und dann kommt aus diesem leidenden Mund ein Bekenntnis, So nah war mir Jesus noch nie und ich war noch nie so im Frieden wie jetzt. Ich verstehe das nicht. Lange Zeit saß in unserem Gottesdienst ein Mann, jetzt ist er weggezogen, dicken Mercedes gefahren, und dann kam ein Unfall und hat ihm das Augenlicht genommen. Und er sagte, erst jetzt habe ich ihn gefunden. Ich konnte das nie verstehen, wenn ich ihm nachher die Hand drückte. Dass das wahr ist, er gibt Gnade denen, die zerbrochen und schwach sind. Das gilt Eltern, wenn sie um ihr Kind ringen, das irgendwo auf der Wachstation liegt, nicht wissen, ob es durchkommt. Er gibt Gnade. Er neigt sich zu denen, die keine Hoffnung mehr haben. Und anders kann man gar nicht glauben. Und ich weiß, dass es in ihrem Leben schon längst an dieser Stelle ist, wo sie sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Da können sie seine Gnade erfahren. Desto reichlicher gibt er Gnade. Was ist denn Gnade? Und dann kommt wieder das, was man heute überall hören kann in allen Kirchen. Gnade sei ein abgegriffenes Wort, das könnte man nicht verstehen. Fragen Sie mal den, den man hinausführt, und das ist Erschießungskommando angetreten, und dann bindet man ihm die Augenbinde rum, und die Soldaten sagen eins, zwei, und dann soll geschossen werden, und dann kommt der Offizier und bindet die Binde weg und sagt, Sie sind frei, Sie werden nicht erschossen. Gnade. Sie dürfen noch einmal leben. Das ist doch unsere Situation vor Gott. Was ist mein Leben vor Gott? Was habe ich verdient? Was kann ich vor Gott fordern? Und dann will Gott noch einmal seine ganze Güte mir zuwenden. Doch nicht bloß, dass er mich vom Tode erlöst, sondern dass er mein ganzes Leben überschütten will mit Gutem. Dass er die Gefängnistüren aufschließt und den Lebenslänglichen rauslässt und sagt, du bist frei. Sie werden seine Gnade erfahren. Das heißt doch, die Güte Gottes, die ihnen gilt, die sie morgen früh erfahren, wenn sie keinen Menschen haben, der für sie einsteht. Dann dürfen sie Gott ihr Herz ausschütten. Dann steht er für sie ein. Dann dürfen sie die Größe seiner Vergebung erfahren, die Weite seines Herzens. In allen Engpässen dürfen sie schreien, er wird hören, weil er auf Gnade gefunden werden will. Umso reichlicher gibt er Gnade. Und sie sagen, was war denn das mit diesen Engpässen und Traurigkeiten, die mich Gott geführt hat? Dann müssen sie ehrlich bekennen, prima war das. Da hat Gott mich erst hingeführt, wo ich reich wurde. Ich habe erst in der Traurigkeit gelernt, was Glauben heißt. Bauen auf die Zusagen Jesu. Ich habe Geduld gelernt auf den Herrn harren. Ich habe erfahren, wie er beisteht. Und wenn die Not am größten, dann ist die Hilfe am nächsten. Und ich habe gelernt, wie es nie eine ausweglose Situation gibt und wie wir hindurchgeführt werden, wie die Träumenden. Und dann müssen wir sagen, Herr, das war erst eigentlich der Anfang meines Glaubens. Ich bin so froh, wenn du mich schwach machst. Denn in Wirklichkeit machst du mich ja nur ganz groß. Amen.